Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Ja, ich bin Christine, komme aus dem Speckgürtel von Hamburg und ich habe mich halt gemeldet, weil ich das wichtig finde, dass über dieses Thema gesprochen wird und sich was verändert.
Vielleicht, damit wir besser verstehen, Christine R., erzählen Sie doch mal bitte kurz, vielleicht in dem Rahmen, wie Sie das gerne erzählen möchten, was Ihnen passiert ist.
Eine familiäre Situation mit sexualisierter Gewalt über mehrere Jahre, die ja bis heute mir nachhängt. Und 2010, als das ja hochkam mit der katholischen Kirche, durch die Berichterstattung, die ganz massive, die zu dem Zeitpunkt dann auch zu ganz akuten Problemen geführt hat, so dass ich jetzt auch in voller Erwerbsminderungsrente bin.
Frau R., wenn ich irgendwie vielleicht blöde Sachen sage oder so in der Zeit, so, das würde mir wirklich leid tun. Wir sprechen hier einfach ein Thema an und da auch über sensiblen Umgang mit einem schweren Thema, mit sexuellem Missbrauch. Und wenn ich da Sachen sagen sollte, die Sie irgendwie verletzen, sagen Sie bitte sofort Stopp oder das geht für mich nicht. Das ist mir total wichtig, dass ich da jetzt nicht wieder Elefant im Porzellanladen selber Zeug zertrete, ne?
Nein, also wer da so rangeht, dem passiert das selten.
Wollen Sie mal einfach sagen, was so im Alltag Ihr Problem ist?
Im Alltag ist es halt mein Problem, dass man ständig auf Berichte stößt über sexualisierte Gewalt, unvorbereitet. Und ein ganz großes Problem ist, wenn das gerade sehr aktuell ist in den Medien, dass man überhaupt keinen Schutzraum hat. Egal, wo man ist, unterwegs ist, bekommt man das von dem Thema mit und kann gar nicht mehr abschalten. Man gerät in den Traumasog hinein und es geht einem nur noch schlecht.
Das heißt also, Sie haben früher Schreckliches erlebt und dann durch mediale Berichterstattung sind diese Sachen nochmal neu verdichtet oder wieder hochgekommen. Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, die sind hochgekommen. Ich hatte bis dahin auch schon immer ein Bewusstsein dafür, dass das passiert ist. Aber ich hatte, ich nenne das so schön, meinen Ausschalter und konnte so funktionieren im Alltag. Und das war dann 2010 absolut nicht mehr möglich.
Berichterstattung kann Traumata auslösen. Das ist heute unser Thema in Nachredaktionsschluss. Heute mit Stefan Beuting und einem Problem, über das wir zwar sprechen können, was wir aber wahrscheinlich grundsätzlich nicht lösen werden. Wie können Medien ihrer Informationspflicht nachkommen und Menschen über diese Missstände informieren und dabei möglichst wenig retraumatisieren, also den einmal gemachten Schaden vergrößern? Können Sie denn mal so ein Beispiel geben, wo Ihnen das im Alltag wie passiert?
Manchmal schon alleine bei den Nachrichten. Das ist halt so viel Thema heutzutage, was ja auch gut ist. Das muss ja auch berichtet werden, dass es aber wenig Schutzzonen gibt. Ne, wenn das durch die Presse geht wie sonst was, dann hat man keinen Schutzraum mehr. Überall sind die Schlagzeilen, wenn man durch den Hauptbahnhof geht, sieht man das natürlich, die Schlagzeilen. Und selbst auf dem Weg zur Arbeit oder so, ist man davon nicht geschützt.
Wenn Sie das dann so im Alltag erleben, wie sieht es dann in Ihnen aus? Beschreiben Sie mir das Gefühl, bitte.
Ich mache zu. Ich mache einfach zu und da ist dann eine Leere, dass ich auch für andere Dinge überhaupt nicht offen bin.
Frau R., wir beim Radio haben das Glück, dass wir nicht so stark mit Bildern arbeiten, zumindest nicht mit echten Bildern. Also manchmal sagt man ja, Radio ist Kino für den Kopf, aber wir haben nicht explizite Bilder von sexueller Gewalt. Das ist vielleicht ein Vorteil. Nichtsdestotrotz sind wir Teil der Massenmedien und als solche offensichtlich ein Problem für Menschen wie Sie, die in ihrer Lage einfach durch sowas ganz leicht getriggert werden. Was können wir tun? Was wünschen Sie sich?
Dass Überschriften bei den Nachrichten genannt werden, bevor es ins Detail geht. Das wird jetzt ja auch in manchen Bereichen schon gemacht. Dass im Podcast so Zeichen sind oder eine kurze Triggerwarnung ist. also mit den Schriftmedien, weiß ich nicht, wie man das lösen könnte. Aber das wäre halt ganz gut, auch wenn man ein Buch hat oder ein Hörbuch, wenn es ins Detail geht, auch noch einfach eine Warnung drauf ist.
Sie möchten vorher gewarnt werden oder, sag ich mal, angestupst werden, so nach dem Motto, hey, da kommt vielleicht gleich was, was mich aus der Bahn werfen könnte.
Ja, weil es gibt Tage, da kriegt man das nicht abgepuffert. Es gibt natürlich Zeiten, da kann man da gut mit umgehen. Aber es gibt halt auch Zeiten, da kann man das überhaupt nicht handeln.
Wir haben ja Massenmedien, das steckt ja schon im Namen. Das sind manche Nachrichten für ganz viele. Wie könnte das praktisch wirklich aussehen in Nachrichten, dass da auf sexualisierte Gewalt, dass da irgendwie ja Schutzräume entstehen? Wie könnte das Ihrer Meinung nach aussehen?
Na, man kann ja Nachrichten unterschiedlich gestalten. Man kann ja einmal die Themen einfach kurz benennen und dann die einzelnen Themen aufgreifen und in die Tiefe gehen. Oder man kann die Themen einfach nacheinander abarbeiten. Und dann habe ich keinen Schutzraum. Wenn ich aber weiß, es sind die und die Themen dran, dann kann ich notfalls die Nachrichten einfach ausmachen.
Hm. Frau R., Ihr Fall ist natürlich einzigartig und dann doch wieder nicht, weil es in Deutschland viele Menschen gibt. Es gibt Schätzung zufolge hat jeder siebte bis achte Erwachsene sexuelle Gewalt erfahren, darunter deutlich mehr Frauen als Männer. In Schulklassen heißt es, dass in jeder Klasse 1 bis 2 Schülerinnen oder Schüler sind, die sexuelle Gewalterfahrung gemacht haben. Rita Rosner haben wir heute zu Gast und die weiß sowas noch viel besser als ich. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für klinische und biologische Psychologie und Leiterin der psychotherapeutischen Hochschulambulanz der Uni Eichstätt. Sie ist auch Traumatherapeutin. Hallo Frau Rosner.
Hallo.
Wenn Sie das hören, Frau R. berichtet darüber, dass sie was Schlimmes erfahren hat, wird jetzt in den Medien konfrontiert. Passiert sowas öfter?
Ja, also das ist ganz häufig, nicht nur bei sexualisierter Gewalt, sondern auch bei allen anderen traumatischen Ereignissen. Da ist es dann manchmal, also wir haben ja nicht nur die schriftsprachlich oder Bilder, sondern wir haben auch zum Beispiel Töne oder Gerüche, die das auslösen können. Und bei Tönen kann man jetzt auch gut sehen, dass die Personen, die aus der Ukraine geflohen sind, zum Beispiel auf Feuerwerkslärm ganz empfindlich reagieren, weil das eben an Beschuss erinnert. Und bei sexualisierter Gewalt haben wir eben häufig die unter anderem die Bilder und die Berichterstattung, die das triggern können. Aber wir haben natürlich auch noch andere individualisierte Trigger, wie zum Beispiel, wenn es bei sexualisierter Gewalt ist, manchmal Alkohol im Spiel oder Schweißgerüche und auch das kann es hervorrufen. Ja. Und das ist natürlich etwas, was man individuell in der Therapie thematisiert. Wie gehe ich mit Triggern um? Und wir hoffen natürlich, dass wir mit den Patientinnen dann einen Weg finden, dass die Trigger nicht mehr so belasten. Also man kann die nicht unbelastend machen. Das funktioniert nicht, weil die hängen einfach zusammen, aber zumindest so, dass man nicht so stark beeinträchtigt ist. Und das Ziel ist natürlich, dass man weiter ganz normal am Leben teilhaben kann. Also wenn sie jetzt nicht mehr durch den Hauptbahnhof gehen, wie wir jetzt so gehört haben, wenn es so belastend ist, das wäre natürlich ein großer Nachteil, weil sie wollen natürlich von A nach B fahren, vielleicht müssen sie da durchgehen und so. Also das wäre schlecht, wenn man hier vermeiden würde. Für sie selber. Daher würde man versuchen, einen Weg zu erarbeiten, wie sie das können, ohne also hier Bereiche vermeiden zu müssen. Die Triggerwarnungen an sich sind natürlich schon hilfreich. Das Problem, das ich dabei sehe, ist, dass es trotz der Triggerwarnung natürlich davon abhängt, was ich dann mache, wenn ich die gelesen habe oder gesehen habe. Schalte ich dann ab? Gehe ich da nicht hin? Habe ich einen inneren Weg, mich davor zu schützen? Und es spielt alles eine Rolle, wie man mit den Triggerwarnungen umgeht. Denn natürlich, wenn es zu viele werden, dann findet man sie nicht mehr. Also das ist natürlich auch noch ein Thema, was
dann könnte auch so ein Gewöhnungs- oder Abstumpfungseffekt auftreten wahrscheinlich, ne? Also wenn dann nur noch alles voller Triggerwarnung ist.
Also Triggerwarnungen sind natürlich sinnvoll. Aber es wäre auch ein bisschen groß gedacht zu denken, man kann alles mit Triggerwarnungen belegen und man kommt dann damit zum Beispiel durch den Hauptbahnhof durch, denn natürlich sind es zwar vielleicht die Zeitschriften oder sowas, also die Bilder haben und Überschriften, aber es können halt eben auch Gesichtsausdrücke sein, die damit verbunden sind und viel, viel mehr. Das heißt, man muss von beiden Seiten kommen. Also es braucht eine Umwelt, die sensibel ist für das, dass hier Gewaltdarstellungen sind, dass hier Gewalt dauernd thematisiert wird, dass Gewalt auch voyeuristisch dargestellt wird. Also das finde ich eigentlich fast das Problematischste dran. Also das im Rahmen von der Berichterstattung getan wird, als ob man Informationen vermittelt. Aber in Wirklichkeit geht es natürlich auch um Aufmerksamkeit erregen, um damit Zeitungen oder Medien zu verkaufen. Und da gehören eben beide Seiten dazu. Das gehört eine Verantwortung auf Seiten der Medien dazu, eine Verantwortung auf Seiten der Gesellschaft, aber natürlich auch der Versuch von Betroffenen, mit diesen schrecklichen Bildern und Erfahrungen umzugehen im Alltag. Also mit dem Alltagsleben gut weiterzuleben, ohne dass es einen immer aus der Bahn wirft.
Christine R., wenn Frau Rosner das sagt, hilft Ihnen das ein Stück weit? War noch nicht ganz das, was Sie vielleicht vorhatten hier, ne? Als wir gesagt haben, wir sprechen mal zusammen, oder?
Ja, also ein Problem ist ja, dass es gar nicht so viele Therapieplätze gibt, wie gebraucht werden. Und klar, wenn man alles zupflastert mit Warnung, klar, dann stumpft man vielleicht auch gegen die Warnung ab. Das stimmt schon.
Wir sind ja in so einem Bereich, in dem es so gar nicht jetzt so um den Schuldigen geht, aber wir sehen, wir leben in einer Welt, die kann belastend sein. Gerade der Journalismus ist dann natürlich in seiner Funktion, er soll drauf gucken, er soll kritisch hinterfragen, er soll die Welt zeigen. Ja. Oft so eine, mir kommt das manchmal so vor, als ob da niemand auf Maß und Mitte achtet. Wir haben jemanden dabei, der sich in diesem Feld, also Journalismus und Trauma, gut auskennt. Hallo Fee Rochas,
hallo.
Sie sind Trainerin und Coachin genau in diesem Bereich. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das jetzt so hören? Auf der einen Seite heißt es natürlich, klar, ich muss selber meine Trauma-Trigger-Punkte bearbeiten. Andererseits bin ich aber ja auch Teil dieser medialen Umwelt. Was kann man da konstruktiv machen?
Ja, ich glaube, Sie machen ja schon ganz viel. Dass man einfach dieses Thema auch unter Journalisten und Journalistinnen und Medienschaffenden bedenkt. Dass man darüber nachdenkt, wie halt eine Welt für jemanden sein kann, der Traumatisches erlebt hat. Und wie Frau Rosner ja eben schon sagte, der Trigger sind ja nicht nur die Bilder. Das können alle möglichen Sinneseindrücke sein. Und ich mache seit 2007, also jetzt seit 15 Jahren, Trainings für Journalisten und Journalistinnen und Medienschaffende. Bin selbst ursprünglich mal Journalistin gewesen und dann so in den Therapie-Trainings-Coaching-Bereich gewechselt und merke, dass da einfach ganz viel Infobedarf noch ist, damit man mitkriegt, was ist überhaupt ein Trauma, wie gehe ich mit Menschen um, die Extremes erlebt haben. Also das machen wir viel in den Trainings, üben mit Menschen, Interviews machen, aber auch, wie gehe ich mit mir selber um. Und ich würde sagen, die größte Gefahr ist bei den Journalistinnen und Journalisten, die keine Ahnung haben über ihre eigenen blinden Flecken und da halt oft sehr, sehr brutal mit sich umgehen und dann auch brutal mit anderen umgehen. Und es geht um das große Thema Awareness. Und ich glaube, das schaffen wir jetzt schon mit dieser Diskussion darüber. Und ich weiß da jetzt auch keine richtige Lösung. Also ich glaube, alles mit Triggerwarnungen zuzupflastern ist nicht die Lösung. Aber dass vielleicht Menschen, die Beiträge machen, für welches Medium auch immer, sich klar werden, wie intrusiv, also wie intensiv sind diese Dinge und es ist natürlich wieder für den Einzelnen unterschiedlich und wie Frau R. schon sagte, es ist unendlich traurig, dass es nicht genug Traumatherapieplätze gibt, die halt Menschen empowern, dass sie auch normal durchs Leben gehen können und nicht immer wieder dadurch in das alte Erleben reinrutschen, weil Frau R. hat das ja sehr schön beschrieben, es findet dann diese Fragmentierung statt, sie kriegt dann wahrscheinlich in dem Moment nicht mehr mit, hallo, ich stehe hier gerade im Bahnhof, ich bin eine erwachsene Frau, ich entscheide selber, ich kann sogar Sendungen beim Deutschlandfunk anstoßen, sondern sie ist wieder der hilflose Mensch, mit dem Sachen geschehen, die er nicht mehr in der Hand hat. Und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, bei Medienschaffenden, das ist ganz, ganz wichtig. Und das geht halt ganz viel. In meinen Trainings geht es auch ganz viel darum, dass die Teilnehmer sich auch überlegen, wo habe ich selber Extremes erlebt? Welche Sachen triggern mich auch an? Und das Problem ist ja, wenn ich selber angetriggert bin, dann kriege ich ja gar nicht mehr mit, wie das für die anderen ist.
Ja, also ich ich gehe da mit. Also das ist halt unheimlich schwierig, da einen Weg zu finden. Und es gibt halt keinen Königsweg. Das sind zwei Bedürfnisse, Berichterstattung und Schutzraum, die miteinander konkurrieren. Wo wirklich beide ja recht haben, denn ohne Berichte verändert sich ja auch nichts.
Da sind wir uns einig, ne? Dass ja. Natürlich das ans Licht ziehen dieser Dinge, die im Dunkeln passieren und bei denen es auch ein großes Dunkelfeld gibt. Also insofern, wir brauchen die Berichterstattung, aber wir brauchen auch eine Form von richtigem Umgang, wenn ich gerade Ferochas richtig verstanden habe. Ne?
Genau. Ich glaube, es geht auch ganz viel um diese Traumasensibilität, die auch die Medienschaffenden haben müssen.
Ich habe dazu unseren Chef vom Dienst, den Mario Dubovicek, heute gesprochen und habe ihn so gefragt, wie wir das im Haus hier handhaben. Und er sagte so, ja, wir versuchen hier sensibel zu sein, zum Beispiel auch im Bereich Suizid, ne, halten wir uns an die Regeln des Deutschen Presserats. Ne? Wir sprechen nur so im weitestgehenden Bereich davon und unkonkret, wie es nötig ist und eben möglichst nicht zu detailreich, dass es andere Leute da in solche Retraumatisierung bringt. Zum anderen hat er aber auch ganz klar gesagt, ich kann mir hier keine Regeln vorstellen. Ich kann nicht für jedes Thema Sprachregeln machen. Das war so seine Haltung.
Das denke ich ist auch so. Es ist immer wieder ein Pfad des Auslotens und es geht auch darum, die Resilienz zu stärken. Also sowohl bei den Medienschaffenden als auch bei den Rezipienten. Also Sensibilität und Resilienz in der richtigen Ausgewogenheit, weil alles mega sensibel zu sehen, dass man macht die Hörerin, den Hörer auch inkompetent dadurch.
Darf ich Sie fragen? Entschuldigung, Frau Rosner, ja bitte.
Also ich würde natürlich auch sagen, dass man vorsichtig sein muss, jetzt hier die Medien zu schnell in Schutz zu nehmen. Also wir haben ja hier eine große Bandbreite von Medien.
Ja, da haben Sie völlig recht. Ich bin hauptsächlich bei den Öffentlich-Rechtlichen unterwegs.
Genau. Das ist, ich kann mir gut vorstellen, oder wenn Sie in anderen Ländern sind, zum Beispiel wenn Sie in Großbritannien unterwegs sind, da wird in einem Detailreichtum von manchen Medien berichtet, da wird es einem, sogar wenn man nicht betroffen ist, ganz anders. Das heißt, im Endeffekt gibt es schon eine gewisse Regel darum, nämlich das Ereignis an sich nicht so detailreich darzustellen, sondern tatsächlich mit zwar klaren Worten, aber nicht detailreich darzustellen. Und was man ja machen kann, und das ist ja das Ziel der Journalisten, einen persönlichen Bezug herzustellen, um den Leser anzusprechen, da kann man durchaus dann auf die persönlichen Reaktionen der Betroffenen, dass sie erschrocken sind, dass sie Angst hatten, dass sie sowas haben. Also das kann man wiederholen. Das ist nicht so triggernd wie das, dass man zum Beispiel Ereignisse genau beschreibt. Also da gibt es, glaube ich, schon eine Spannweite von Möglichkeiten, darüber zu berichten. Und die sollte man sich mal genauer anschauen und schauen, wir wollen auf die nicht so schädliche Seite gehen. Das ist, glaube ich, das Ziel von dem Ganzen.
Könnte man sich auch vorstellen, dass das noch einen aktiveren Presserat gebrauchen könnte, der da einfach auch sagt, so vielleicht auch nicht nur sagt, das ist falsch, sondern vielleicht auch mal positive eben Berichterstattung, die eben sachlich bleibt, aber möglichst wenig Schaden anrichtet, lobt.
Das wäre vielleicht ganz gut, aber es wäre noch besser, wenn das in den Journalistenschulen, in den Journalistenausbildung thematisiert wird. Und Frau Rochas hat eben ganz wichtig gesagt, dass sie Journalisten schult. Und wir haben das ja immer wieder bei jungen Kollegen, die in Kriegsgebieten gehen, dass die da eben sehr intensiv reingehen und dann selber sehr geschädigt zurückkommen, also mit einer posttraumatischen Belastungsstörung aus der Situation raus. Und da ist eben nicht genug Vorbereitung auf das, was einem da passieren kann. Also Gewalt verändert auch den Zuschauer.
Gibt es denn da genug Angebote? Also ich persönlich habe eine Ausbildung hier genossen, die war gut, aber hatte diese Teile nicht drin. Ich kenne auch ehrlich gesagt keinen meiner Kolleginnen oder Kollegen, die sowas gemacht hat. Ferochas, wie ist die Quote?
Ja, die ist sehr, sehr gering noch. Ne? Also seit 2007 gibt es Trainings. Der WDR hat einige gemacht, die ARD-ZDF-Medienakademie, da mache ich Trainings. Das DART Center, das ist eine Stiftung für Trauma und Journalismus in Seattle, die beschäftigt sich mit diesem Thema. Aber ganz viele, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, haben davon noch nichts gehört oder hören davon erst auch was, wenn sie irgendwie selbst belastet wiederkommen. Und sinnvoll ist wirklich, das in die Ausbildung zu machen. Denn das große Problem ist, wenn ich selber solche Sachen erfahren habe, ich bin dann sehr viel abgestumpfter und unsensibler, zum Beispiel immer wieder nach den Gefühlen der Protagonisten zu fragen. Also die kann retraumatisierend für den Betroffenen sein, wenn ich dann ihn immer wieder frage, wie genau ist es ihnen in diesem Moment gegangen, als sie dies und das erlebt haben. Ne? Aber das Wissen darum ist in den Journalistenschulen noch sehr, sehr dünn und das kommt langsam, aber das geht nicht rapide.
So, Frau Ehr, Sie hören, wir sind da auf einem nicht zufriedenstellenden Status quo, aber der Trend ist im Moment ein guter, sagt Fierochas. In einer perfekteren Welt, Sie haben mir das erzählt, dass Sie mal einmal mit dem Auto gefahren sind, da kam in der Vorschau von den Deutschlandfunk-Nachrichten Missbrauchsfälle der katholischen Kirche. Und da sagten Sie, ja, ich bin aber heute nicht so in der Lage, also schalte ich mal ab. Da war das Beispiel ja, es gab eine Triggerwarnung und Sie konnten entscheiden.
Ja.
Wie informieren Sie sich denn aber, sag ich mal, wenn Sie gut und gefestigt sind und das aushalten können, wie informieren Sie sich denn dann überhaupt über solche Zusammenhänge wie den Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche? Geht das überhaupt?
Ja, wenn ich gut aufgestellt bin, dann geht das. Dieses Gespräch jetzt geht ja auf. Mhm. Ich gehe dann in Funktionsmodus und kriege das dann gut gehandelt. So, was hinterher passiert, das steht dann nochmal auf dem anderen Blatt. Das kann ich vorher immer nicht abschätzen und habe da jetzt natürlich auch so über die Jahre Strategien teilweise entwickelt, dass ich nicht mehr so tief runterfall dadurch. Ich glaube, was auch noch ein Teil des Problems ist, dass die Begriffe wie Trauma und ja auch Mobbing und solche Sachen, das werden immer Modebegriffe, so dass sie teilweise, glaube ich, auch gar nicht mehr als ernsthafte Begriffe wahrgenommen werden und deswegen auch vielleicht nicht so sensibel mit den Themen teilweise umgegangen wird. Wenn man von der Situation betroffen ist, sieht man das natürlich anders. Je nachdem, wo man ja auch gerade mit der Verarbeitung ist. Man kann Trauma nicht miteinander vergleichen, das geht nicht. Jeder hat seine Betroffenheit und die jetzt gegeneinander aufzuwiegen, das ist eine gefährliche Sache. Trotzdem muss man halt gucken, so in der Gesellschaft, wo brauchen wir wirklich eine Warnung und was ist überhaupt umsetzbar.
Würden Sie da nochmal einmal entwerfen, wie so eine perfekte Triggerwarnung für Sie aussieht?
Eine perfekte Triggerwarnung, gibt's die? Wenn wir nicht alles zupflastern wollen, was ja auch völlig berechtigt ist, der Einwand. Also ich bin Befürworter von Überschriften in den Nachrichten, dass vielleicht im Buchcover oder im Podcast, in dem Fließtext kurz drin steht, die und die Themen werden abgedeckt im Einzelnen. Das würde schon sehr viel helfen.
Brauchen Sie, Frau R., brauchen Sie das Wort Triggerwarnung oder reicht Ihnen das, wie eben dieses Beispiel war, das ist ein Beitrag über Missbrauch in der Kirche oder sowas? Reicht die Überschrift oder brauchen Sie noch das Wort Trigger dabei?
Nein, also die Überschrift reicht. Ich habe einmal gehört, da wurde bestimmt 5 bis 6 Sätzen die Triggerwarnung rausgegeben. Dann brauche ich keine Triggerwarnung mehr.
Richtig. Das finde ich eine ganz wichtige Info, dass einfach eine gute Beschreibung dessen, was da jetzt ist, ein Titel, ist sehr viel hilfreicher, weil es gibt Menschen, für die wirklich eigentlich ganz harmlose Sachen ein Trigger sein können, weil sie zum Beispiel in einem Raum, der nach sonst noch was roch, nach was Leckerem, Extremes erlebt haben. Und wenn dann ein Bericht ist über den Orangenbaum, ja, das ist für viele Menschen völlig wunderschön und toll und sie denken an Wanderungen. Und es gibt Menschen, die damit was ganz, ganz Furchtbares verbinden. Und dann ist besser eine gute Überschrift als das Wort Trigger, weil was ich als Trigger erlebe, ist wirklich individuell.
Zumal ich in dem Zusammenhang auch eine Sache gelesen habe, dass so ein Trigger auch selber so wiederum Fakten schaffen kann. Stichwort Erwartungsangst. Also dass ich schon in so eine Haltung versetzt werde, die dann selber schon ein Problem ist.
Also die Studien, die es dazu gibt, die sind jetzt nicht aus ethischen Gründen natürlich nicht mit Patienten, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, gemacht worden. Aber es gibt schon Versuche, das empirisch zu fassen. Und tatsächlich ist es so, dass das eine zweischneidige Sache ist. Zwar, wenn die Personen vorgewarnt werden, dann erleben sie sich auch als vulnerabler und haben vorher ein bisschen mehr Ängstlichkeit. Und das heißt, wenn man so Triggerwarnungen ausspricht, dann muss man halt auch sehen, was mache ich dann, wenn ich sie bekomme? Habe ich ein hilfreiches Coping? weil es scheint so zu sein, dass die Trigger nicht unbedingt immer dazu beitragen, dass die negative Reaktion ausbleibt, sondern es kann gerade dazu führen, dass man ängstlicher wird und denkt, jetzt kommt gleich was Schreckliches. Und das hat so zwei Seiten. Das eine ist eine gute Triggerwarnung, aber das andere ist halt auch die Frage, was für psychische Möglichkeiten habe ich, damit umzugehen.
Ich glaube auch, dass es sehr sinnvoll ist, auch noch ergänzend dann dazu zu machen, den Hinweis, wenn Sie ein Thema damit haben, können Sie sich an die und die Beratungsstellen wenden. Ne? Also nicht nur sagen, naja, Sie sind jetzt getriggert, sondern auch die Menschen empowern, wo sie sich Unterstützung holen können. Das ist, glaube ich, auch individuell unterschiedlich. Jugendliche sind sehr viel mehr mit diesem Begriff Triggerwarnung unterwegs. Es kommt ja auch bei Netflix, bei dieser Serie Tote Mädchen lügen nicht, gab es ja die erste Triggerwarnung vor 4 Jahren. Und da gibt es ja auch die Triggerwarnung auf einer Ebene, die gar nicht nur Trauma anstößt, sondern auch auf dieser Diskursebene. Also, dass da rassistische, frauenfeindliche Sachen angesprochen werden, wo es auch wirklich gar nicht so sehr um das emotionale Erleben geht, sondern auch um das Kognitive. Und das finde ich natürlich auch nochmal sehr spannend als gesellschaftspolitischen Diskurs.
Vielleicht nochmal in diesem Zusammenhang, wann muss ich mich eigentlich an diese Themen, die andere Leute belasten können, ranwagen und wann mache ich das eben vielleicht auch aus Gründen, wie Sie haben es gerade gesagt, Auflagensteigerung oder Voyeurismus und sowas. Dazu habe ich eine interessante Studie gefunden, die heißt Geschlechtsspezifische Gewalt im deutschen Fernsehen. Das ist von 2021. Da wurden in so einem Sample 545 Sendungen untersucht und haben herausgefunden, das war relativ gleich verteilt, Fiction, Unterhaltung, Information. Und dort waren 34% Sendungsanteile mit geschlechtsspezifischer Gewalt. Und das hat mich schon erstaunt. Da dachte ich, das ist viel. Warum brauchen wir eigentlich, warum ist das eigentlich so ein großer Anteil in unserem Leben?
Weil es Aufmerksamkeit schafft. Ja. Also ich meine, die Aufmerksamkeit geht natürlich dorthin, wo wir uns vor Gefahren schützen müssen. Also unser ganzes Gehirn funktioniert ziemlich in Richtung Gefahr. Das ist überlebenswichtig gewesen und ist es auch immer noch. Und deswegen sammeln wir auch mehr Informationen über gefährliche Situationen. Damit verdient man, wenn man in den Medien ist, natürlich auch das Geld. Ein guter Krimi zieht per se natürlich durch diese Mischung aus einerseits bedrohlichen Inhalten und andererseits dem, dass ich auf meinem Sofa sitze und eigentlich geschützt bin, ja auch die Aufmerksamkeit und man schaut sich das dann an. Also die Frage ist halt, wie sie es gut darstellen könnt. Und dann habe ich gedacht, ja, also ich bin zum Beispiel immer ganz unglücklich, weil die Opfer immer junge Frauen sind. Allerdings bildet es natürlich die tatsächliche Situation ab. Junge Frauen sind sicher die gefährdetste Gruppe und natürlich Kinder und Jugendliche.
Also ich möchte jetzt auch nicht alles, was an Berichterstattung da ist und an Filmen da ist, verteufeln. Denn durch Filme und so erreicht man ja auch Bevölkerungsgruppen, die sich da so sonst sachlich nicht mit auseinandersetzen würden, um die zu sensibilisieren. Es ist halt immer so das Maß, wenn man das Gefühl hat, es wird 3 Wochen hintereinander ein Thema wirklich ausgeschlachtet, weil das noch Verkaufszahlen bringt, dann ist halt das Maß einfach übergelaufen und zwar schon meist nach der ersten Woche.
Also das erlebe ich auch bei mir, dass wenn ich dann am Frühstückstisch, ich mache das Frühstück und die Kinder 10 und 12 sind so aufgeklärt, aber das heißt noch nicht, dass sie sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche komplett umfänglich verstehen. Und dann rasselt es durch die Nachrichten. Und dann denke ich auch oft, wie viel brauche ich jetzt eigentlich, um zu wissen, ja, da läuft der Prozess und wie viel ist dann immer noch mal, ja, dass dieses Thema so viel wie soll ich das sagen? Also es triggert mich dann auch und ich weiß dann immer nicht, was ich machen soll. Soll ich es schnell ausschalten? Dann mache ich mich auch schon wieder mit verdächtig. Oder soll ich einfach uns das zumuten? Schwierig.
Ausschalten. Wenn zu viel wird, ausschalten. Warum aushalten und durchstehen?
Sie hatten im Vorgespräch gesagt, Sie wünschen sich solche Schutzräume. Ist im Radio ja schwierig, wenn ich jetzt so sage, ich suspendiere sexuelle Gewalt aus den Nachrichten. Online ginge das ja. Ich könnte mir ja vielleicht so eine App vorstellen, wo es einen Schieberegler gibt. Links ja, mute mir heute alles Mögliche zu. Und dann auf der anderen Seite nein, bitte schütze mich vor so gewaltspezifischen Inhalten. Wäre das für Sie eine Lösung?
müsste man ausprobieren, wie fein dieser Filter halt auch einzustellen ist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die positiven Sachen, wo kann ich Hilfe bekommen, was ist aktuell an Therapien angesagt oder so, dass solche Berichte dann ja auch hinten runterfallen.
Es gibt ja die Richtung im Journalismus jetzt, diesen konstruktiven Journalismus. Also wo gibt es eine Nachricht, wo es auch wieder eine Lösung gibt? Oder beim Dart Center heißt es auch, wir versuchen den Akt 2 des Traumas darzustellen. Also nicht nur, wie die Leute verzweifeln, sondern auch, wie sie wieder genesen. Das Empowerment. Und ich denke mal, das ist ja ein ganz toller Beitrag, dass Frau R. jetzt auch echt da den Mut und die Durchhaltekraft hat, sich in so einer Sendung jetzt zu stellen. Also großartig. Wenn es davon mehr gibt, dann heißt es auch wieder raus aus der Opfer, rein in die Gestalterrolle.
Ja, danke.
Gerne.
Wenn ich jetzt so mal drauf gucke, würde ich sagen, für mich selber hat es wirklich auch schon was gebracht. Ich habe oft gedacht, bei solchen Sachen, wenn mir jemand gesagt hätte, guck doch mal genau, wie dein Wording ist, habe ich immer so eine Stimme in meinem Kopf, sagt dann immer, Mensch, stell dich doch nicht so an. Ne? Wasch mir einen Pelz, aber mach mich nicht nass, das geht nicht. Also Konfrontation mit Wahrheit und Umfeld heißt eben auch Konfrontation. Und ich bin jetzt auch an dem Punkt natürlich schon weiter, dadurch, dass wir gesprochen haben, dass ich so denke, ja, aber du kannst immer gucken, wie viel Berichterstattung ist unbedingt nötig, aber wie wenig Detail ist auch eben möglich, um solche Sachen zu verhindern, wie bei Ihnen, Frau R.
Und beim Wording ist es auch noch ganz wichtig, die Prozessorientierung. Also solche Sätze wie, der Ort wird auf ewig traumatisiert sein oder nie werden die Menschen darüber hinwegkommen, versuche ich immer in meinen Kursen zu sagen, das sind Zuschreibungen, die totaler Bullshit sind. Das weiß man nicht. Und das sind Plattitüden, die bei solchen extremen Sachen wahnsinnig unter die Haut gehen und wo die Menschen, die so etwas erlebt haben, auch entschieden sensibler sind.
Frau Rosner, haben Sie noch so ein, was nehmen Sie jetzt so mit aus der Diskussion?
Verschiedene Punkte. Das eine ist, dass ich es auch sehr mutig fand, dass Sie es angestoßen haben, Frau R. Also es ist sicher sehr hilfreich, wenn es von Betroffenen ausgeht. Mich freut, dass das bei den Journalisten jetzt häufiger thematisiert wird in vielerlei Hinsicht. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es doch sehr schwierig wird und das ist halt ein Aushandlungsprozess. Wo muss der Trigger hin und wie? Und für was entscheiden wir uns als Gesellschaft? Und ich denke, die Suizidtrigger sind eigentlich ein guter Beginn. Also, weil ich finde, das wird von vielen Medien gut durchgehalten. Also, das nehme ich jetzt hier so mit aus der Sendung.
Frau R., was nehmen Sie mit? Also wir haben leider keine Lösung in Sachen die Triggerwarnung durch alle Nachrichten durch beim Deutschlandfunk. Haben wir aber auch so nicht erwartet. Was nehmen Sie mit?
Ja, also dass es keinen Königsweg gibt, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen in den Vorgesprächen. Was ich halt mitnehme, dass doch Fürsorgebereitschaft da ist und dass der Ansatz kommt, mehr konstruktiv zu berichten und weniger Effekthascherei. Das, denke ich, ist deutlich geworden in dem Gespräch.
Frau R., danke, dass Sie mitgemacht haben. Das haben Fee Rochers und Rita Rosner gerade schon so schön gesagt. Das gilt auch wirklich von mir. Danke und viel Respekt. Und ich hoffe einfach, wir machen die Sendung daraus, die dem Thema insgesamt und Ihrem Anliegen hilft.
Ja, danke schön. Vielen Dank auch, dass Sie es wichtig genommen haben und überhaupt aufgegriffen haben.
Das war Nachredaktionsschluss. Heute mit dem Thema Trauma und Berichterstattung, der Frage, wie wir mit gewaltspezifischen Inhalten so umgehen, dass wir möglichst über die Missstände informieren und dabei möglichst wenig retraumatisieren. Mit dabei waren Fee Rochers, Coachin und Trainerin aus dem Bereich Trauma und Journalismus, die Traumatherapeutin und Professorin Rita Rosner und unsere Hörerin Christine R. Ganz wichtig, von dieser Seite des Mikrofons sieht die Welt immer ein bisschen anders aus als von der Seite Ihres Radiolautsprechers oder Ihres Endgeräts. Deswegen bitte, wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben oder etwas, was Sie immer mal mit uns bereden wollten, schreiben Sie uns doch gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de, nachredaktionsschluss in einem Wort. Ich bin Stefan Beuting, danke fürs Zuhören.